Moin und herzlich willkommen zur Frühlingsausgabe von Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Laut Kalender liegt der Frühlingsanfang schon einige Tage zurück. Endlich legt die Natur langsam ihr Winterkleid ab und beginnt sich neu zu schmücken. Frühlingserwachen, neues Leben.
Was im Natur ja den Menschen gut tut, ist auch für die Seele eine Stärkung. Viele Religionen feiern in diesen Tagen wichtige Feste, die von der Kraft des Glaubens und der Hoffnung erzählen.
Wir wollen von den Frühlingsfesten der Religion mehr erfahren. Welche gibt es in Oldenburg? Wie werden sie gefeiert? Wir haben uns auf den Weg gemacht und Stimmen aus dem christlichen Glauben, aus dem jezidischen Forum und von der Bahai-Religion eingefangen.
Im April holen wir für Sie den Frühling ans Ohr. Am Mikrofon sind für Sie in frühlingshafter Stimmung Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Musikalisch wollen wir starten mit Das komm sie, komm sa.
Am 20. März fing er an, der Frühling, jedenfalls im Kalender. Überall ist zu spüren, wie das Erwachen der Natur sehnsüchtig erwartet wird. Kaya 55 hat sich auf die Suche nach dem religiösen Frühlingserwachen gemacht. Die erste Gesprächspartnerin war die Kreispfarrerin Ulrike Hoffmann des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Oldenburg-Stadt. Antje Thielking hat sie besucht.
Aufgebrochen bin ich zur Frau Ulrike Hoffmann. Sie ist Kreispfarrerin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis in Oldenburg-Stadt. Und sie möchte ich fragen, welches Fest wird in Ihrem Glauben denn im Frühling gefeiert?
Im Frühling feiern wir Ostern. Immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und dadurch ist das ein wanderndes Fest, aber es ist immer im Frühjahr. So in der Zeitspanne von ungefähr 4 Wochen vor und zurück.
Wie war denn der oder ist der religiöse, ja historische Hintergrund dieses Festes?
Der historische Hintergrund, also ist es natürlich ein Glaubenshintergrund, vor allen Dingen inhaltlich. Entstanden ist das Osterfest nach dem Tod Jesu, also nach allem, was wir wissen, in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts, nach Jesu Tod und nach der Erfahrung, dass dieser Jesus nicht tot zu kriegen ist.
Kann man das wirklich irgendwann festmachen? Sie sagen, im ersten Jahrhundert etwa nach Jesu Geburt, wann begann man damit ein Osterfest zu feiern? Hieß das immer Ostern?
Also ich bleibe mal bei dem Namen. Im Deutschen heißt das Ostern und im angelsächsischen Raum heißt es Easter. Aber in den allermeisten Sprachen hat die Bezeichnung was mit dem jüdischen Passafest zu tun, auf Niederländisch Pasen und ähnliches. Und damit ist gleichzeitig auch der historische Ursprung benannt. Ostern ist das letzte Fest, was Jesus, Passa ist das letzte Fest, was Jesus mit seinen Jüngern, seinen Freunden gefeiert hat. Und zum Osterfest gehört ja der Glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist im Rahmen von 3 Tagen von diesem Passafest geschehen, das 1 Woche lang gefeiert wird. Und damit sind wir bis heute mit dem Datum immer in der Nähe des Passafestes, und das Passafest ist ein Befreiungsfest. Da liegt unser Ursprung.
Nun feiern wir es nicht mehr eine Woche, sondern wenn wir vielleicht den Karfreitag noch dazu nehmen oder vielleicht sogar den grünen Donnerstag, dann kommen wir zwar an die Woche dran, aber es hat sich ja doch sehr verändert in der Historie. Wie wird es denn jetzt heute gefeiert? Wie ist die Vorbereitung dazu? Welche kultischen Elemente sind heute noch sichtbar, sind wichtig für die evangelisch-lutherische Kirche?
Also am Osterfest selber fangen wir an zu feiern in der Osternacht, also in der Nacht vor Ostern, und zwar im Dunkeln. Das ist eine ganz, ganz alte Tradition, weil es ein Auferstehungsfest ist, weil es ein Befreiungsfest ist, wird in diesen Gottesdiensten eine Bewegung oder ein Bruch von der Finsternis zum Licht nachgefeiert, sodass wir den Gottesdienst im Dunkeln beginnen und mit der Morgenröte beenden. Und das Wort Ostern hat, das ist jedenfalls ein Erklärungsversuch für dieses deutsche Wort, hat was mit der Morgendämmerung im Osten zu tun. Das ist eine ganz starke und ganz alte Tradition, so ziemlich von Anfang an, denke ich. Wir lesen die Lesungen von der Erschaffung der Welt, der Erschaffung des Lichts und alle möglichen anderen Finsternis- und Lichttexte aus der Bibel.
Und wichtige kultische, wichtige Elemente im Gottesdienst, die auf jeden Fall dabei sein sollten?
Traditionell werden in der Osternacht Taufen gefeiert. Ja, also an diesem Tag, wo alles neu losgeht, das Leben wiedergeboren wird. Jesus, ja, Wiedergeburt ist vielleicht, also Auferstehung ist unser Wort. Da werden auch die Menschen getauft, die in dem Jahr davor ihren kirchlichen Unterricht hatten. Das ist eine alte Tradition. Das wird, seit auch die Protestanten wieder Osternacht feiern, das ist noch gar nicht so lange, dass dieser Brauch wieder aufgenommen worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg erst, wenn ich richtig orientiert bin, da ist auch dieser Brauch von Taufen in der Osternacht wieder aufgenommen worden.
Aber wie kam es dazu? Warum gab es das vorher nicht?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass diese Osternachtfeiern lange als katholisch empfunden worden sind. Die sind sehr liturgisch und da hat eine liturgische Erneuerungsbewegung eine große Rolle gespielt, die Michaelsbrüder eine große Rolle gespielt, das wieder aufzunehmen und wieder zu beleben. Gerade die Osternachtsfeiern. Und die sind sehr populär geworden seit den 70er Jahren, sag ich mal.
Welche Bedeutung und welchen Stellenwert hat dieses Fest für Sie in der Wahrnehmung Ihres Amtes, aber auch für Sie persönlich? Also eigentlich ja zwei Fragen in einem.
Mir persönlich sagt das Osterfest, dass das Anliegen Jesu, das, wofür er gelebt hat und gestorben ist, nicht tot zu kriegen ist. Und ich finde interessant, dass keine unserer biblischen Nacherzählungen das aus der Perspektive Jesu erzählen, wie das wohl gewesen ist mit Tod und Auferstehung, sondern wir haben nur die Glaubenszeugnisse und unserer Glaubensmütter und Väter, die in den Evangelien und in den Briefen von ihren eigenen Erlebnissen erzählen, die sie zu dem Satz hat kommen lassen, Jesus lebt. Ja, da gibt es keine Brücke, sozusagen so und so ist historisch das und das passiert. Das Einzige, was wir historisch wissen, ist, dass es nach Jesu Tod Gemeinden gibt, die weitergemacht haben mit dem, wofür er gelebt hat und wofür er gestorben ist. Und bis hin zu solchen Äußerungen von Paulus in seinen Briefen, der sagt, wir, die Gemeinde, sind der Leib des Auferstandenen. Ja, das ist... Bei uns wird das gelebt, durch uns passiert das, mit uns passiert das, da sind wir dran beteiligt. Das ist nichts, was irgendwo passiert und trotzdem ist es ganz und gar Gottes Handeln. Da passiert was, was nicht in der Hand von uns Menschen liegt. Und das empfinde ich auch als etwas Stärkendes, dass dieses Anliegen von Jesus, was ja was mit Humanität zu tun hat, mit Mitmenschlichkeit, mit nicht warten auf irgendein Heil, was vom Himmel fällt, sondern fangt an, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dafür, das ist das, was er gepredigt hat, dass man sich darauf verlassen kann, dass das nicht tot zu kriegen ist, diese Idee. Ja? Und auch wenn ich zu meiner Lebzeit die Verwandlung der Welt, die neue Welt Gottes, nicht erleben würde oder nur in Ansätzen erleben würde, das bleibt, das überlebt. Ja. Und das ist etwas, worauf Menschen immer wieder zurückgreifen werden und was Menschen leben werden, auch nach mir.
Die Strahlkraft des Osterfestes hält auch im persönlichen Einzug?
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Gemeinschaftsfest und ein Gemeindefest. Denn wir sind der Leib des Auferstandenen. Das ist uns zugesprochen. Ihr seid. Ja, da braucht ihr nicht viel zu rackern, sondern ihr seid und bei euch passiert das.
Sie hören die Frühlingsausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Der April lässt nicht nur in der Natur neue Kräfte erwachen, er ist auch ein Monat für verschiedene religiöse Feste, die von der Kraft des Glaubens erzählen. Von der evangelischen Kreispfarrerin Ulrike Hoffmann, die wir gerade gehört haben, führte uns der Weg ins jesidische Forum zu Elias Young. Thomas Schiebloch hat ihn besucht und nach dem Frühlingsfest der Jesiden gefragt.
Elias Young, der Frühling kommt. Draußen wird es schöner, ein bisschen wärmer. Wir haben das Gefühl, die Natur erwacht langsam. Und das spürt man auch an den Menschen. Und in den Religionen haben viele Feste ihren Ursprung gerade in dieser Jahreszeit und werden gefeiert. Sie vertreten hier das jesidische Forum in Oldenburg. Was gibt es im jesidischen Glauben für ein Fest, einen Feiertag, der irgendwie auch zur Frühlingszeit gehört?
Bei den Jesiden ist es so, dass sie im Monat April, also nach gregorianischem Kalender, das ist jetzt demnächst jetzt der 18. April in diesem Jahr, feiern die Jesiden das Charshemasor-Fest. Das ist ein Fest, was zu Ehren des Mittwochs gefeiert wird. Und es ist bei den Jesiden das Fest, was als religiöses Neujahrsfest gilt. Weil für die Jesiden beginnt damit das neue Jahr und der Monat April ist bei den Jesiden heiliger Monat. Das heißt, die Jesiden fangen dann halt an, das neue Jahr mit diesem Mittwoch im Monat April, also dem 18. jetzt dieses Jahr, zu feiern. Und es sieht so aus, dass die Jesiden auch in diesem Monat auch alles diesem Monat auch widmen, also diesem Tag und auch diesem Monat. Und bei den Jesiden ist es so, dass sie erstmal auf jeden Fall sich auf diesen Feiertag vorbereiten. Das tun sie ausgiebig mit Lebensmitteln, dass sie halt Speisen zubereiten. In den Haushalten werden vor dem 18. auch Eier gefärbt. Es werden Kekse gemacht, es werden verschiedene Fleischrituale und auch verschiedene Speisen, also unter anderem Suppen, aber auch Reis und Bulgurgerichte hergerichtet. Und die werden dann am Mittwoch dann halt gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern, aber auch mit der Gemeinde gemeinsam eingenommen.
Also Essen ist ganz wichtig zusammen?
Richtig, auch das Ritual der Eierfärben ist ein ganz wichtiges Ritual, weil für die Jesiden der Monat April der Monat ist, der für Fruchtbarkeit steht. Und es ist auch so, dass die Jesiden dann halt am 18. dann auch mit etwas Teig und mit Blüten und auch mit dieser Eierschale ihre Türschwelle schmücken als Zeichen der Fruchtbarkeit des Haushaltes und alles, was damit verbunden auch ist. Es ist auch das Fest zu Ehren Dausi Meleks. Die Jesiden haben die Vorstellung, dass der Engel Dausi Meleks, zu dem sie sich auch bekennen, an diesem Mittwoch auf die Erde runterkommt, das alte Jahr verabschiedet und gleichzeitig auch das neue Jahr eröffnet. Es ist aber auch zugleich der Monat des Jahres, wo die Jesiden sagen, dass es die Braut des Jahres ist. Und bei den Jesiden ist es extra auch in dieser Zeitspanne auch ein Tabu, in diesem Monat Ehen einzugehen oder Hochzeitsfeierlichkeiten auszuführen, weil die Jesiden sagen, der April ist die Braut des Jahres und die duldet keine andere Braut neben sich. Und deswegen halten die Jesiden sich explizit auch in diesem Monat an dieses Tabu, keine Hochzeiten zu feiern oder auch Ehen zu schließen.
Also ist das Essen dann schon an sich eine religiöse Handlung oder gibt es noch so andere Rituale religiöser Natur, wo dieses Neujahrsfest, dieser besondere Brauch noch gefeiert werden? Oder ist es eigentlich mit dem Essen so?
Ja, es ist mit dem Essen, das ist aber auch gleichzeitig das gegenseitige sich aufsuchen. Das heißt, die Jesiden fangen dann an, sich gegenseitig zu besuchen in Oldenburg. Das heißt, es werden Besuche in den Haushalten gemacht. Jeder geht zum anderen und gratuliert zum Feiertag. Es finden dann Spiele mit den Eiern statt. Das heißt, jeder nimmt ein Ei in die Hand und versucht, dem anderen aufs Ei zu hauen, welches Ei kaputt geht und welches nicht. Also es finden da auch sogenannte Spiele auch statt. Und wir haben auch in Oldenburg auch ein jesidisches Gräberfeld. Das ist auch der Tag, wo die Jesiden dann auch nochmal mit religiösen Würdenträgern den Friedhof aufsuchen, Gebete rezitieren und ihren Angehörigen gedenken und gleichzeitig aber auch bei den Jesiden spielt es eine Rolle, dass der Tod noch weiterhin zum Leben dazu gehört und das werden auch im Namen des Verstorbenen Lebensmittel an Nachbarn, Freunde und Bekannte verteilt. Man spricht auch vom Brot zu Ehren des Verstorbenen und das wird dann halt dementsprechend dann an Menschen verteilt, um auch diesen Menschen zu gedenken. Es ist auch das Fest, wenn es Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde oder zwischen Gemeindemitgliedern gibt, das als Anlass zu nehmen, sich gegenseitig wieder zu versöhnen und friedvoll miteinander umzugehen. Also das ist so, dass man zu Ehren dieses Festes, wenn man einen Konflikt miteinander hat, dass wenn man sich gegenseitig aufsucht, dass man sich dann halt vergeben kann.
Und hier im jesidischen Forum ist ja ein großes Zentrum für die Gemeinde in Oldenburg. Was wird denn am 18. April hier passieren?
Ja, es ist so, dass wir wie jedes Jahr die Feierlichkeit noch zu diesem Fest ins Gemeindezentrum ausrichten werden. Es wird religiöse Rezitationen von Würdenträgern geben, auch Erklärungen des Festes. Es finden Redebeiträge statt, musikalische Beiträge. Es gibt da auch eine religiöse Messe, wo Spenden auch gesammelt werden. Und es ist auch Tanz und gemeinsames Essen und Trinken auch zusammen bis spät in die Nacht. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass Gemeindemitglieder sich hier auch begegnen können. Und für junge Leute ist das auch mal die Möglichkeit, mit dem anderen Geschlecht auch in Berührung zu kommen.
Also nicht heiraten, aber kennenlernen ist erlaubt.
Kennenlernen ist bekannt. Also es ist häufig bei Jesiden so, also dass Feierlichkeiten auch dazu genutzt werden, um neue Kontakte und Netzwerke auch zu erschließen.
In der Region, ich denke, es gilt für alle, ist es so, dass ein Feiertag noch nicht heißt, dass alle Gemeindemitglieder dabei sind. Das kann man so sagen. Wie ist es an diesem Feiertag bei den Jesiden? Ist da eine hohe Beteiligung oder?
Also unser Zentrum ist ja eigentlich, also unsere Gemeindestrukturen sind eigentlich für bis zu 500 Personen ausgerichtet. Also wenn man das Café und den Saal mit dazu verwendet. Aber meistens haben wir bis über 700, 800 Menschen, die sich hier halt in der Eidechsenstraße versammeln. Und einige nutzen auch wirklich die Möglichkeit, auch hier auch die Außenstrukturen und auch die Möglichkeiten, hier in dieser Straße sich zu begegnen. Und das ist natürlich mal für uns eine riesengroße Herausforderung, logistisch und auch von den Vorkehrungen. Aber das ist in den letzten Jahren immer sehr zur Zufriedenheit auch abgelaufen. Und es bleiben auch immer sehr viele zum Schluss, die auch nochmal mit das Gelände hier nochmal aufräumen und auch gleichzeitig auch das Hausbesen rein hinterlassen, damit am nächsten Tag wieder einigermaßen die Räumlichkeiten nutzbar sind. Aber wie gesagt, es kommt eine große Menschenmenge aus Oldenburg, aber auch aus dem Umland hierher, um dieses Fest gemeinsam miteinander zu feiern. Also es ist so, dass das sehr intensiv praktiziert wird und die Jesiden feiern ja also viele Festivals, aber das ist so eines der Feste, was weltweit von allen Jesiden gefeiert wird und dann auch in größerer Gemeindezahl miteinander. Und das wird im ganzen Bundesgebiet dann auch gefeiert.
Herr Jan, KR55 bedankt sich fürs Interview und wünscht einen guten Start ins Neujahrsfest.
Danke.
Willkommen zur Frühlingsausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Glaube und Religion haben oft einen Bezug zur Natur, vielleicht sogar am stärksten in den Apriltagen, wenn die Glaubensfeste so richtig in Frühlingsstimmung sind. Wir haben einige Religionsvertreter in Oldenburg besucht. Antje Thielking ist bei den Bahai zu Gast gewesen.
Ich bin zu Besuch bei Frau Birgit Panay. Sie ist Mitglied der Bahai-Gemeinde in Oldenburg. Und mit ihr möchte ich sprechen über die Frühlingsfeste, die es in Ihrer Religion gibt. Welches Fest wird denn in Ihrem Glauben, Frau Panahi, im Frühling gefeiert?
Also, wir haben im Bahai-Kalender tatsächlich mehrere Feste, die in den Frühling fallen. Vielleicht fange ich damit an, dass ich ein bisschen was zu dem Kalender sagen darf. Und zwar hat ja jede Religion einen neuen Kalender sozusagen und die Bahai-Religion hat einen Kalender, der 19 Monate an 19 Tage hat. Und, das Jahr beginnt mit Neujahr und Neujahr fällt bei uns auf den 21. März, also sozusagen mit dem Frühlingsanfang zusammen. Wenn man 19 mal 19 rechnet, kommt man natürlich nicht auf 365 Tage, sondern da bleiben ein paar Tage übrig. Und diese übrig bleibenden Tage werden auch eingeschobene Tage genannt und befinden sich zwischen dem vorletzten und letzten Monat im alten Jahr sozusagen. Und diese Tage sind insofern interessant, die heißen Ayameha und bedeuten oder haben eine besondere Bedeutung. Also man soll in diesen 4 bis 5 Tagen, je nach Schaltjahr sind es manchmal eben auch 5, möglichst wohltätige Dinge tun, Menschen besuchen. Die Kinder nennen diese Zeit auch gerne Geschenktage, weil das sind einfach so Tage des gegenseitigen Besuchs. Und es geht so ein bisschen darum, dass man so anderen Menschen auf so einer ganz liebevollen Ebene begegnet und sich auch gegenseitig besucht. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel, das war ja eine Zeit, wo es so eiskalt war, da waren es ja bis minus 10 Grad teilweise, auch gerade in der Nacht draußen, da kam dann aus unserer Gemeinde die Idee, dass man irgendwas machen müsste für die Obdachlosen, weil die ja wirklich teilweise Probleme hatten zu überleben. Und wir haben in Oldenburg so eine Juniorgruppe mit so 9- bis 11-Jährigen und haben dann mit denen zusammen Decken gesammelt und auch Kleidung gesammelt und haben dann so Hotdogs gemacht und so Donuts diesen Menschen vorbeigebracht, sind dann extra zur Enanstraße gefahren, auch zum Bahnhof und haben einfach so einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein in dieser Zeit quasi machen können, was wirklich einfach auch für die Menschen eine ganz, ganz große Hilfe gewesen
diese
ist.
Diese Geschenketage, sind die festgelegt im Kalender oder kann man sich die aussuchen?
Nein. Also idealerweise soll das ganze Leben so laufen natürlich und man sollte sich jeden Tag so aussuchen. Aber es ist sehr interessant, dass diese Religion wirklich extra Tage im Kalender dafür vorsieht. Also sie sind wirklich eben immer Ende Februar. Die sind komplett festgelegt, genau wie jeder Monatsbeginn und der ganze Kalender eben festgelegt ist, sind auch diese Tage komplett festgelegt vom Datum her. Sie sind jedes Jahr eben gleich.
Und am 21. März beginnt jetzt Ihr neues Jahr, Ihr Bahai-Jahr. Das
genau.
Wievielte ist es?
174. Nein, 174 haben wir jetzt, Entschuldigung, dann fängt das Jahr 175 an. Vielleicht darf ich noch ganz kurz zu dem letzten Monat ein Wort sagen, bevor das Neujahrsfest anfängt. Also nach diesen Geschenktagen oder Besuchs- und Geschenktage, eben diese Ayamiha, die zu besonders wohltätigen Zwecken da sind, beginnt direkt die Fastenzeit. Und die Fastenzeit ist der letzte Monat im alten Jahr sozusagen. Das heißt, diese 19 Tage, bevor der 21. März eben beginnt, die sind dazu da, dass man sozusagen so eine innere Besinnung erfährt. Das heißt, dass man sein inneres Leben neu ordnet, dass man so die geistigen Kräfte, die sie jeder Seele innewohnen, stärkt und sich so ein bisschen eben auf sich besinnt. Und dieses Fasten bedeutet ja für uns, dass wir zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken, was aber eigentlich nur so ein äußeres Bild ist, kann man sagen. In Wirklichkeit geht es auch in dieser Zeit vor allem darum, dass man eben wirklich so sich auf seine Tugenden besinnt und eben vor allem so ein geistiges Leben bemüht ist zu führen und eben in dieser Zeit sich besonders eigentlich anstrengend, so Tugenden zu leben. Also das ist der eigentliche Sinn, diese geistige Dimension. Und das Fasten ist nur so ein äußeres Bild davon, kann man vielleicht sagen. So, dass man sich in Loslösung übt und solche Dinge. Und am Ende dieser Fastenzeit, also am Ende von diesen 19 Monaten, steht dann eben als Abschluss oder als Beginn des neuen Jahres dann eben das Fest Nowruz, also Neujahr, mit der Feier am 21. März.
Ihr Fest.
Genau, im Frühling. Eines von mehreren Festen, muss ich vielleicht dazu sagen, die wir im Frühling haben, weil die eigentlich wichtigsten Feste fallen auch in den Frühling der Bahai-Religion. Und das ist die sogenannte Rizwan-Zeit. Die ist wiederum im April, also 21. April bis 2. Mai. Das sind 12 Tage, die Zeit der Offenbarung Baha'u'llahs, des Religionsstifters der Bahai-Religion, darstellen. Und diese Zeit ist eigentlich so die wichtigste Zeit im Jahr, kann man sagen, weil das sind wirklich das ist die Zeit, wo dann gefeiert wird, dass Baha'u'llah erschienen ist und der Menschheit sozusagen von Gott seine neue Offenbarung geschenkt hat, kann man so sagen.
Dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie kam es nämlich zu diesem Fest? Zu diesem Fest am 21. März und das danach folgt?
Wie gesagt, jede Religion einen neuen Kalender und der Kalender der Bahai-Religion, der wurde geschaffen vom Vorläufer von Baha'u'llah, der nannte sich der Bab. Also die Bahai-Religion ist eigentlich gar nicht zu trennen von dieser Vorläuferreligion. Der Bab ist 1844 erschienen sozusagen und hat die Menschheit vorbereitet darauf, dass eigentlich der eigentliche nach ihm noch kommen wird. Und Baha'u'llah hat dann 1853, also wirklich sehr kurze Zeit danach, seine Offenbarung erhalten und sie dann nochmal 10 Jahre später dann der Menschheit verkündet. Und dieses der Menschheit verkünden, das war dann 1863, das sind diese 12 Tage im Garten Reswan, ist das damals passiert.
Also, das liegt wo?
Ja, die Religion selber stammt ja aus dem damaligen Persien, aus dem heutigen Iran. Und Baha'u'llah wurde Zeit seines Lebens verbannt, bis letztendlich hin nach Akka, also im heutigen Israel. Und der Garten Reswan liegt im Irak. Ich bin völlig irre.
Können wir nochmal nachgucken. Ja, die Hörer nochmal nach, sehen.
Genau.
Auf einen Globus gucken und dann schauen, wo es liegt.
Vom Iran, in den Irak. Ja, im Irak, ja. Genau, verbannt worden. Mhm. Da hatte er, das ist ein Garten quasi gewesen, wo er mit seiner Familie nochmal zusammen sein konnte, bevor er auch von dort wieder weiter verbannt wurde, letztendlich. Und deswegen heißt diese Zeit auch Reswan-Zeit. Reswan heißt übersetzt Paradies eigentlich. Und ist quasi diese bedeutsame Zeit dieser 12 Tage, die wird dann im April gefeiert.
Wie wird es gefeiert?
Also genau, da gibt es keine Vorschriften sozusagen, sondern weil es einfach eine insgesamt fröhliche und freudige Zeit ist, ist natürlich auch jede Bahai-Gemeinde völlig offen, selber zu entscheiden, wie sie das feiern möchte. Ich kann jetzt für Oldenburg sagen, dass wir das Nowruz-Fest, also Neujahrsfest, feiern wir dieses Jahr im Gemeindezentrum im Erika-Weg. Da haben wir netterweise Räume bekommen. Da waren wir auch schon mehrmals gewesen, weil es einfach so sich so anbietet. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Räumlichkeiten und mit einer Küche, wo wir dann eben so, jeder bringt was mit zum Essen und wir schmücken dann den Raum ein bisschen mit Blumen und machen in der Regel auch so eine geistige Andacht, also wo dann aus den Schriften etwas gelesen wird und auch gebetet wird.
Wie heißt Ihre Schrift?
Wir haben mehrere heilige Schriften, die von Baha'u'llah offenbart worden sind, dadurch, dass es ja noch so eine junge Religion ist. Also 19. Jahrhundert ist ja noch nicht so lange her, existieren die auch tatsächlich alle im Original und werden nach und nach übersetzt. Und es sind halt sehr, 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 sehr viele Schriften. Und es gibt sehr viele Gebetsbücher, woraus man eben dann einfach entsprechend Gebete eben sucht. Und auch gerade zu Nowruz, also zum Neujahr, gibt es auch bestimmte Tabletts, die offenbart worden sind, die dann eben auch dann gelesen werden können. Dann gibt es eben diesen geistigen Teil anschließend, in der Regel einen kleinen Programmteil, wo dann entweder die Kinder oder die Junioren etwas aufführen, wo man nochmal generell über die Bedeutung auch dieses Festes etwas sagt. Und anschließend eben so einen geselligen Teil mit Kaffee, Kuchen, die Perser bringen gerne Reisgerichte mit und so. Also das ist dann einfach so wirklich so eine Frühlingsstimmung, weil dann ja auch der Frühling anfängt, hat man dann auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt kann so das neue Jahr starten sozusagen.
Mitglieder Ihrer Gemeinde sind vorwiegend aus Persien stammende Leute oder wie würden Sie das beschreiben?
Ganz gemischt. Natürlich, weil die Religion im Iran den Ursprung hat, sind auf der ganzen Welt sehr viele persischstämmige Menschen Bahai geworden. Sie ist im Iran auch die größte Minderheit. Hier in Oldenburg ist es eigentlich eine gute Mischung. Also ich müsste jetzt direkt mal nachzählen, wie viele persischstämmig oder, also kann man schwer sagen. Also letztendlich ist es, ja, es ist gemischt hier auf jeden Fall. Und in Deutschland sowieso, da gibt es natürlich auch sehr viele natürlich, die deutschstämmig sind oder auch ganz international gemischt, weil es ist eben eine wirklich universelle Religion, die auf der ganzen Welt existiert, kann man so sagen.
Welche Bedeutung hat dieses Fest denn für Ihren Glauben, ganz persönlich?
Für mich selber jetzt?
Für Sie selber?
Also für mich ist jetzt gerade dieses Neujahrsfest immer ein wirklicher Neuanfang, tatsächlich erst recht diese Kombination aus dieser Zeit Ayamiha, wo man so ganz viel Geselliges macht, Besuchstage und so wohltätige Zwecke und anschließend diese Fastenzeit hat, die wirklich in der Tat nochmal so eine gute Neusortierung und Orientierung auch darstellt für jeden Einzelnen. Die bedeutet auch für jeden natürlich was anderes, aber für mich ist es wirklich nochmal so eine Besinnung, Rückführung auf das Wesentliche und eben die eigentlichen wichtigen Dinge im Leben oder die eigenen Werte. Und dann am Abschluss dieses wirklich fröhliche Frühlingsfest, also was im Frühling gefeiert wird und womit man dann dieses neue Jahr beginnt, also es ist immer eigentlich für alle eine große Freude, das zu feiern. Genauso wie die Reswan-Zeit, die danach dann kommt. Das ist ja eine ähnlich gelagerte Stimmung dann auch bei diesen Festen. Und auch da gibt es keine Vorschriften sozusagen. Also
Und trotzdem muss man sich ja auf irgendetwas einigen. Wie geschieht sowas?
Genau, und das passiert in der Bahai-Gemeinde, dass dann abgestimmt wird, wo feiern wir das, wie groß feiern wir das. Quasi laden wir die halbe Stadt ein oder nur unsere Gemeinde oder nur die Nachbarn, Verwandte, Freunde und so. Das muss vorher abgestimmt werden und da wird dann entsprechend dann hinterher überlegt, was für einen Raum haben wir. Wir haben auch, manchmal feiern wir dann auch nur ganz klein, dass wir es bei irgendjemandem zu Hause feiern oder eben ganz groß und da gibt es eben viele Möglichkeiten.
Gibt es Musik bei Ihrem
Frühlingsfest? Ja. Genau, das immer tatsächlich. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten in den vergangenen Jahren, hatten wir aus der Umgebung von Oldenburg einen Perser, der Sitar spielen konnte, also ein altes persisches Instrument und das war wunderschön. Der lebt leider nicht mehr hier in der Gegend, sonst hätten wir den bestimmt auch nochmal eingeladen. Aber das, also da bemühen wir uns jedes Jahr, dass wir auf jeden Fall auch einen Großteil Musik dabei haben.
Wenn ich an meine Religion denke, ist natürlich die Orgel oder dann auch noch vielleicht eine Trompete oder so ein Instrument, was da hervorsticht für die Gottesdienste oder für auch die Andachten. Welches ist es denn bei Ihnen?
Also bei uns jetzt in Oldenburg ist es eher die Gitarre, muss man sagen, weil tatsächlich das ein gutes Begleitinstrument ist für bestimmte vertonte Texte oder auch Gebete. Aber es gibt auch da kein klassisches Bahai-Instrument für eine Andacht oder so. Also die Bahais spielen so viele Instrumente wie die ganze Menschheit auch. Also da kann man nicht sagen, das ist vorwiegend so und so. Wir haben auch in dem Sinne keine Kirchen, sondern wir haben sogenannte Häuser der Andacht, die es momentan so auf jedem Kontinent einmal gibt, so ungefähr. Und das für Europa steht tatsächlich in Deutschland, in Langenhain im Taunus. Und da in diesem Haus, in diesen Häusern der Andacht gibt es keine Musikinstrumente, sondern man darf nur mit der eigenen Stimme die Texte Gottes vortragen.
Und es gibt Literatur,
genau. Also, und in diesen, noch ganz kurz, diesen Häusern der Andacht findet auch jeden Sonntag eine Andacht statt, wo aus allen heiligen Schriften Texte vorgelesen werden, aus allen Religionen sozusagen. Also genauso aus der Bibel wie aus dem Koran, eben auch aus den Bahai-Schriften und der Bhagavad Gita und was es alles so gibt. Also das ist immer sehr, sehr schön, das zu erleben. Aber eben, wie gesagt, keine Instrumente, sondern nur Stimme ist das Instrument quasi.
Das war sie, unsere frühlingshafte April-Sendung und wir hoffen, dass sie auch bei Ihnen einige Frühlingsschübe auslösen wird. Würde uns jedenfalls sehr freuen. Schön, dass Sie dabei gewesen sind und natürlich können Sie die Podcasts unserer Redebeiträge auf unserer Homepage nachlesen, www.oldenburg-kirchenradio.de. Dort gibt es auch nochmal die Veranstaltungstipps.
Genau, und wir freuen uns auf Sie, egal ob Ihre Rückmeldung, Ihre Ideen, Ihr Lob, Ihr Tadel, was immer Sie aussprechen, schreiben wollen, her damit, wir freuen uns drauf. Und wir laden Sie natürlich ein zu unserer Mai-Sendung, schalten Sie doch wieder ein, Freitag, den 11. Mai um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da, wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch und bis dahin verbleiben wir.
Bleiben Sie behütet
und tschüss.
Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei Oldenburg 1.